SRF 2 Kultur.
Meine Heimat, meine Milch.
Milch ist gesund und billig.
I love my milk.
Milch, echt stark.
Glückliche Kühe auf saftigen Wiesen, Wildblumenduft, sensenschwingende Bauern in Trachten. Die Werbung lässt keine Zweifel offen. Nichts Natürlicheres gibt es, nichts Gesünderes als Milch. Diese Sendung hinterfragt dieses Bild und rückt den weißen Saft für einmal in ein etwas anderes Licht.
Milch, der Muntermacher der Natur.
Mythos Milch, eine Sendung von Petr Jecki.
Milch wird Wunder, jeden Tag.
Vor allem zwei Botschaften vermittelt die Milchwerbung. Gesundheit verbunden mit Natürlichkeit. Das Ergebnis Agrarromantik. Der deutsche Humangeograf Steffen Hirt hat im Rahmen seiner Diplomarbeit die Milchwerbung mit der real existierenden Milchwirtschaft verglichen.
Die Werbung schafft vor allem eine Wirklichkeit, die es so nicht gibt. Ein Beispiel sind Milchkannen aus Metall, die einfach oft in der Werbung zu sehen sind, die aber einfach wenig mit unserem Konsumalltag gemein haben, wo wir ja Überverpackung haben. Je mehr sie draußen die Landschaft zerstören, desto härter wird an der Illusion gearbeitet.
Beste Produkte aus Heumilch von unseren Bergbauern.
Wenn man sich jetzt ein paar Daten zu den heute vorherrschenden Produktionsweisen anschaut, relativiert sich dieses Bild einfach schnell. Zum Beispiel bei Bayern denkt man vielleicht an Hügellandschaften und Alpenvorland. Da passen grasende Kühe eigentlich ganz gut ins Bild. Aber 84% der Kühe in Bayern haben niemals Weidegang. Also sie sind ganzjährig im Stall und bekommen dort eben auch nicht nur Gras, sondern auch Soja, Mais und andere Getreide. Sowas bleibt aber in der Werbung völlig unsichtbar.
Steffen Hirt. Was auch typisch ist für die Werbung, fast immer treten Kühe mit Hörnern auf. Aber in Bayern etwa müssen 70% der Kühe hornlos leben, in der Schweiz sogar 90%. Was das Weiden im Freien betrifft, haben es die Kühe in der Schweiz etwas besser. Das sagt Hans-Ulrich Huber, Geschäftsleiter des Schweizer Tierschutzes STS. Etwa 4/5 der Schweizer Kühe dürfen auf die Weide. Kontrollierbar ist das in der Praxis allerdings kaum. Ins Freie gelassen werden sie nur während der Vegetationsperiode, sagt Tierschützer Huber. Und weiter?
Die Anbindehaltung ist in der Schweiz noch sehr verbreitet. 2 von 3 Kühen sind angebunden. Die haben ein ganz schlechtes Leben, die haben eine Fläche von etwa 1x2 Quadratmeter, da können sie nur gerade stehen und liegen, sie können sich nicht mehr kratzen, lecken, sie haben auch keinen Sozialkontakt zu den anderen Tieren und das Schlimmste ist, sie können sich nicht mehr bewegen. Eine Kuh bewegt sich, die läuft immer vorwärts auf der Weide. Kühe haben aber auch Freundschaften, sie schließen sich mit anderen Tieren zusammen. Das alles ist ihnen verwehrt, wenn sie im Stall angebunden sind. Die reine Anbindehaltung im Vergleich zu einer Gegebenheit, wo die Tiere draußen sind, an der Sonne sind, frische Luft haben, sich frei bewegen können, bringt natürlich das Problem mit sich, dass diese Tiere nicht so gesund sind. Und erwiesenermaßen sind Tiere, die Freigänger sind, die weiden können, die sind gesünder, da braucht es weniger Antibiotika. Und das ist ja ganz wichtig, auch mit den heutigen Resistenzen. Es gibt eine Studie unter den EU-Ländern, die zeigt, dass in 10 Jahren kaum mehr geweidet werden wird in der EU.
Dahinter steckt eine Kuh, die immer mehr zur Hochleistungsmilchmaschine degradiert wird. Rinder können eigentlich bis zu 30 Jahre alt werden, aber die meisten Kühe sind im Alter von 5 Jahren bereits ausgelaugt und müssen zum Metzger. Sogenannte Turbokühe geben jährlich bis zu etwa 18.000 Liter. Auf natürliche Art ist dies niemals zu erreichen. Es funktioniert nur mit Kraftfutter wie Soja, Mais und Weizen. In der EU auch mit gentechnisch veränderten Sorten, etwa aus Monokulturen aus ehemaligen Regenwaldgebieten. Die Milch und auch die Fleischproduktion belastet die Umwelt. Mit 14% der globalen Treibhausgase trägt die Viehhaltung sogar mehr zur Klimaerwärmung bei als der Transportsektor. Und fürs Erzeugen von 1 Kilogramm Milch braucht es ein Vielfaches der Energie, die es für die Produktion von 1 Kilo pflanzlicher Nahrung braucht. Hochleistung in der Milchproduktion funktioniert meist nur mit Medikamenten. Die Überbeanspruchung verursacht Euterentzündungen, die Mastitis, die Kuhkrankheit Nummer 1. Vermutlich etwa die Hälfte aller Milchkühe leidet daran. Beizukommen ist ihr nur mit Antibiotika. Dazu die Autorin Maria Rollinger, die mit Milch lieber nicht ein kritisches Buch zum Thema schrieb.
Und die finden sich dann natürlich auch in der Milch, aber natürlich auch im Gesamtgemälk.
Zwar gibt es da Grenzwerte, aber eben, es hat Antibiotika in der Milch. Sie werden nicht nur bei Mastitis eingesetzt, sondern auch, wenn ein Kalb unterwegs ist. Gegen Ende der Trächtigkeit versiegt die Milch natürlicherweise allmählich. Etwa 2 Monate vor der Geburt stellt der Bauer die Kuh trocken, das heißt, er melkt sie nicht mehr. Gleichzeitig appliziert er ein lange wirksames Antibiotikum in alle 4 Zitzen ihres Euters, um Entzündungen vorzubeugen. Die mit Antibiotika belastete Milch, die während der Behandlung noch fließt, darf nicht verwendet werden. Tierschützer Hans-Ulrich Huber vom Schweizer Tierschutz.
Dann gibt es die pfiffigen Bauern, die diese Milch der behandelten Kühe an ihren Kälbern geben. Das fördert auch wieder die Antibiotikaresistenzen. Oder man lässt die Milch in die Güllegrube. Man hat jetzt herausgefunden, dass das Antibiotika mit der Gülle zusammen auf die Felder gebracht, da zum Teil weiter existieren kann und auch da wieder gewisse Resistenzlagen fördert.
Laut dem Helmholtz-Zentrum München zerstört kontaminierte Gülle Bodenbakterien dramatisch. Folgen: Verlust der Bodenfruchtbarkeit und Zunahme von Mikroben, die für Menschen gefährlich sind und Infektionen fördern. In der Schweiz trägt mittlerweile jedes 12. Rind Darmbakterien mit bedenklichen Antibiotikaresistenzen. Das heißt, Antibiotika im Stall werden zunehmend wirkungsloser. Anthropologisches Institut der Universität Mainz. Mit einer Mini-Kreissäge schneidet eine Assistentin einen kleinen Würfel aus einem menschlichen Oberschenkelknochen. Der Knochen ist mehrere tausend Jahre alt. Ziel der Operation: anhand des genetischen Codes biologische Merkmale der Menschen von damals ermitteln. Konkret geht es darum herauszufinden, wie die Kuh und ihre Milch nach Europa gelangten. Denn noch vor 10.000 Jahren, zur Zeit der Jäger und Sammler, gab es bei uns weder Kühe noch ihre Milch. Forschungsleiter Joachim Burger.
Die Kuh, genauso wie Schwein, Schaf und Ziege, werden im Südosten Anatoliens an der Grenze zu Syrien domestiziert, und zwar vor gut 10.000 Jahren, und werden dann nach und nach durch den Menschen nach Europa transportiert. Also alle unsere großen Haustiere, bis auf den Hund, kommen eigentlich über Anatolien nach Europa.
Unsere Kuh kommt also aus dem Orient. Vor etwa 8000 Jahren begann die Viehwirtschaft in Europa. Joachim Burgers Forschungen zeigen, am Anfang vertrug in Europa niemand die Milch. Sie enthält nämlich Laktose, Milchzucker, und der ist nur beschwerdefrei verdaubar mit einem Enzym namens Laktase.
Das Enzym haben ja alle Säuglinge schon, die die Muttermilch verdauen müssen. Normalerweise wird die Laktase nach dem Abstillen herunterreguliert. Man braucht das ja nicht mehr. In dem größten Teil der Menschheitsgeschichte gibt es ja keine melkbaren Kühe oder Ziegen. Aber mit einem Mal vor etwa 7000 Jahren fängt das an, dass Menschen das auch als Erwachsene produzieren.
Bei uns erstmals im mitteleuropäischen Gebiet. Hier, so Joachim Burger, scheint etwas stattzufinden, was wir Genkultur-Koevolution nennen. Dass sich nämlich eine kulturelle Entwicklung auswirkt auf den menschlichen Genpool. Und umgekehrt, dass genetische Voraussetzungen eine kulturelle Entwicklung ermöglichen. Interessant in diesem Zusammenhang: Joachim Burger und sein Team fanden heraus, dass wir Europäer noch vor 5000 Jahren dunkelhäutiger waren. Das veränderte sich in den folgenden Jahrtausenden, da hellere Haut im weniger sonnigen Norden eine effektivere Vitamin-D-Synthese ermöglicht. Vitamin D ist wichtig für die Versorgung des Körpers mit Calcium, das unter anderem in der Milch reichlich vorhanden ist. Weltweit vertragen die meisten Menschen keinen Milchzucker, nämlich etwa 3/4. Ohne das Enzym gelangen die Kohlenhydrate unverdaut in den Dickdarm und werden von Darmbakterien vergoren. Mögliche Folgen: Völlegefühl, Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall sowie erhöhte Infektanfälligkeit oder Sodbrennen. Allerdings, heute produzieren in Mitteleuropa rund 2/3 der Menschen das Enzym Laktase, können also Kuhmilch beschwerdefrei verdauen. Sie haben eine Laktasepersistenz. Noch vor etwa 5000 Jahren in der Prähistorie waren es 0%.
Das verändert doch unsere Vorstellung von der Geschwindigkeit von Evolution enorm. Es ist eben nicht so, dass die Evolution des Menschen nach der Eiszeit abgeschlossen ist, sondern es herrschen immer noch starke Selektionsdrücke, vor allem durch diese veränderte Umwelt, die wir selber kreiert haben mit der Sesshaftigkeit, mit dem Ackerbau, mit der Kultivierung von Pflanzen und Domestikation von Tieren schaffen wir eine völlig neue Umwelt und wir sind eigentlich bis in historische Zeiten noch in diesem Prozess, uns an diese Umwelt neu anzupassen und teilweise ist das eben gelungen, so wie mit der Laktasepersistenz.
Evolution im Rekordtempo. Scheinbar müsse diese genetische Anpassung große Vorteile gehabt haben, sagt Joachim Burger. Seine Vermutung? In prähistorischen Zeiten war die Kindersterblichkeit sehr groß. Mit dem Aufkommen der nahrhaften Milch überlebten mehr Kinder, die dann allmählich das Enzym Laktase entwickelten und es weiter vererbten.
Wir kennen kein anderes Merkmal im Genom des Menschen, das innerhalb von 7000 Jahren in einer Bevölkerung von nahezu 0% auf 70% hochgeschnellt ist. Das ist in der Tat eine der stärksten evolutiven Kräfte, die wir je festgestellt haben im Genom eines Menschen. Und das ist einfach ein Fakt.
Der Milchkonsum ist heute im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter gewaltig. Industriell hergestellte Milchprodukte verzehren wir erst seit etwa den 60er Jahren. Milch und Milchprodukte sind heute das Lebensmittel Nummer 1. Historisch gesehen sind jedoch Milch, Butter und Käse lediglich Beilagen, sagt Buchautorin Maria Rollinger. Und weiter?
Nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Milchkonsum exorbitant gestiegen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass wir danach dann Kühlschränke hatten, also die Möglichkeit, überhaupt Milchprodukte auch haltbar im Haushalt zu haben.
Meine Heimat, meine Milch.
Morgens fängt es mit Müsli an, mit Milch, ja. Dann zum Mittagessen Salat, da ist Käse drin, da ist Joghurtdressing drauf. Dann wird irgendwann noch eine Pizza gegessen, dann wird ein Eis gegessen, dann wird Schokolade gegessen, Kuchen, Plätzchen mit Milch, ja. Also im Brot wird zum Teil Molkepulver verarbeitet oder Milchpulver. Also wir sind eigentlich bombardiert von Milchprodukten. Und das ist das, was ich kritisiere. Ja, ich sage nicht, Leute, die Milchprodukte vertragen, die sollen überhaupt keine Milch mehr essen. Natürlich kann man Milchprodukte zu sich nehmen, wenn man sie verträgt. Ja, aber eigentlich ist gesund in viel geringerem Umfang, als wir das heute tun.
Milchprodukte sind heute jene Nahrungsmittelgruppe, die in unseren Regionen zu oberst auf dem Menüplan steht. Ein Großteil unserer verarbeiteten Lebensmittel enthält heute in irgendeiner Form Milchprodukte. Milch ist jedoch nicht gleich Milch. Thomas Rau ist Chefarzt der Paracelsus-Klinik im Schweizerischen Lustmühle, Mitteleuropas größter Klinik für ganzheitliche Medizin. Rau setzt sich seit Jahren mit Milchprodukten auseinander. Er sagt,
wenn Sie Milch aus einer Stallhaltung mit Kraftmittel gefütterten Kühe betrachten, dann ist die Milchqualität deutlich geringer, als wenn Sie jetzt eine Kuh aus irgendeiner Alp oberhalb 1600 Meter sehen. Da stimmt es, das sind sehr viel aufnahmefördernde, langkettige Fettsäuren drin, also Omega-3-Fettsäuren sind in diesen Milchen drin. Und sie hat eine geringere Menge an Beta-Lactoglobulin, eine höhere Menge an Albumin und sie hat viel, viel mehr Spurenelemente. Wenn so eine moderne Kuh auf eine Alp gebracht wird, innerhalb ca. 14 Tagen ändert sich ihre Milch fundamental und hat dann eine viel höhere Qualität. Aber wer hat heute noch solche und dann noch unpasteurisiert diese Milch? Weil der Pasteurisierungsvorgang zerstört die Eiweiße einmal mehr. Wir haben heute in einem Tetrapack Milch von 30.000 Kühen im Durchschnitt zusammengeleert, also ein immunologisches Wirrwarr.
Das Futter beeinflusst auch den Vitamingehalt der Milch. Vereinfacht gesagt, je natürlicher das Futter und je mehr die Kühe draußen und auf artenvielfältigen Wiesen fressen, umso mehr Vitamine und Spurenelemente sind in der Milch. Eine Kuh, die meist im Stall ist, hat kaum mehr Vitamin D in der Milch. Pasteurisierte und UHT-Milch verliert durch die Erhitzung an Vitaminqualität.
Milch macht müde Männer munter.
Dass der weiße Saft ein Muntermacher für Männer sein soll, Das bezweifeln Studien der Harvard-Universität. Der Konsum von zu vielen Milchprodukten, 2 und mehr Gläser täglich, erhöhe wahrscheinlich das Risiko von Prostatakrebs und bei Frauen möglicherweise jenes von Eierstockkrebs. Beides sind hormonabhängige Krebsarten. Tobias Hagen von der Frankfurt University of Applied Sciences stützte kürzlich diese Thesen mit wissenschaftlichen statistischen Methoden. Er untersuchte in 50 Ländern, wie viele Menschen dort in den letzten Jahrzehnten an Prostata- und Eierstockkrebs starben. Dabei berücksichtigte er auch die Altersstrukturen und andere Faktoren. Dann verglich er die Resultate mit der Entwicklung des Milchkonsums in diesen Ländern. Tobias Hagen mit dem Beispiel Thailand.
In Thailand wird sehr wenig Milch konsumiert und beide Krebsraten sind da sehr gering. In der Schweiz wird dagegen relativ viel Milch konsumiert und auch die Todesrate sowohl von Prostatakrebs als auch Eierstockkrebs sind in der Schweiz dann sehr hoch. Also in der Schweiz sterben trotz besserem Gesundheitssystem 10-mal so viele Personen an Prostatakrebs. Kommen wir zum Milchkonsum. Der Milchkonsum in Thailand in den vorhergehenden 25 Jahren, ja, also vor 2006, war 0,9. Was meine ich jetzt mit 0,9? 0,9% der gesamten Kalorienaufnahme wurde durch Milchprodukte gedeckt. In der Schweiz waren es 11,7. Schweiz ungefähr 10-mal so viel Tote aufgrund von Prostatakrebs pro 100.000 Personen der Bevölkerung. Und der Milchkonsum auch ungefähr 12-mal so hoch.
In der Schweiz, so Hagen, gab es also pro 100.000 Einwohner etwa 10-mal so viele Prostatakrebstote als in Thailand und der Milchkonsum war etwa 12-mal so hoch. Die Zahlen für Deutschland und Österreich, beide haben einen ähnlich hohen Milchkonsum, sehen in etwa gleich aus wie für die Schweiz. Doch weshalb werden Milchprodukte verdächtigt, krebsfördernd zu wirken? Chefarzt Thomas Rau.
Es wäre falsch, wenn wir sagen würden, Milch macht Krebs. Milch macht aber, vor allem wenn zu viel genossen, eine Veränderung des Stoffwechsels und eine ganz beträchtliche Schwächung des Immunsystems. Und das kann sekundär, kombiniert mit anderen Faktoren, die Krebshäufigkeit schlecht beeinflussen.
Mit Kuhmilchprodukten gelangen auch Wachstumshormone, hormonähnliche und immunwirksame Substanzen in den menschlichen Körper. Substanzen, die er eigentlich nicht braucht. Allen voran die Eiweiße.
Innerhalb dieser Eiweiße, die in der Milch sind, hat ein Eiweiß ganz massiv zugenommen aufgrund der Züchtung und der veränderten Kuhhaltung. Und das ist das sogenannte Beta-Lactoglobulin. Das ist ein Untereiweiß sozusagen in der ganzen Kette des eiweißreichen Produktes Milch. Und dieses Eiweiß, Beta-Lactoprotein, ist ein hochgradiges Allergen. Und die Menge dieses Eiweißes, dieses Globulins, hat sich fast verdreifacht.
Dies innerhalb der letzten 60 Jahre. Allergene erkennt unser Immunsystem als Eindringlinge und setzt sich zur Wehr mit einer vermehrten Produktion von Lymphozyten, von weißen Blutkörperchen.
Mit dem Allergen Milch ziehen wir die ganzen Soldaten des Immunsystems in den Darm hinein. Und der Krieg findet im Darm statt, eine Riesenfront. Und dort, wo der Krebs ist, ist kein Soldat mehr da. Nämlich die Lymphozyten, die sind alle im Darm und ohnehin vermindert an ihrer Zahl und wir haben sie nicht mehr gegen den Krebs.
Das ist eine mögliche Erklärung, weshalb Milchprodukte das Wachstum von Prostata- und Eierstockkrebszellen fördern können. Sie ist teilweise umstritten, aber auch Calcium in Milchprodukten gibt es viel davon, scheint einen Beitrag zu leisten, wie Studien zeigen. Hohe Calciumkonzentrationen im Blut unterdrücken nämlich die Bildung von Vitamin D. Vitamin B trägt zur Verhinderung von Zellwucherungen bei. Zu viele Milchprodukte können also wegen mangelnder Versorgung mit Vitamin D aufgrund von zu viel Calcium zur Beschleunigung des Tumorwachstums bei Prostatakrebs beitragen. Milchkinderlieder aus aller Welt. Kinder müssen wachsen. Die Werbung propagiert deshalb Milch als gesunde Kindernahrung. Doch Kritiker warnen vor erhöhten Hormonspiegeln sowie der Kontamination mit Wachstumshormonen und Medikamenten in industriell produzierter Milch. Maria Rollinger.
Aus heutiger Sicht muss ich sagen, dass Milch letztendlich ein Wachstumspromoter ist. Milch enthält sehr viele Hormone, insbesondere Wachstumshormone. Es stellt sich halt immer mehr heraus, dass Milch evolutionsgeschichtlich gesehen nicht nur ein Nahrungsmittel für Kleinsäuger ist, sondern insbesondere deren Wachstum fördern muss. Dann ist es so, dass Milch noch Aminosäuren enthält, die ebenfalls Wachstum befördern. Und von daher, Milch muss man insgesamt als Wachstumspromoter oder als Wachstumselixier ansehen. Die Milch, die heutzutage im Handel ist, zumindest 50% kommt die von Milchkühen, die schwanger sind. Und das muss man sich mal vorstellen. Die Kühe werden ja kurz, nachdem sie abgekalbt haben, erneut geschwängert. Ungefähr 4 Wochen nach der Abkalbung fängt man damit an und versucht es dann 2 Monate lang. Und 3 Monate nach der Abkalbung, wenn dann eine Kuh noch nicht schwanger ist, dann wird sie aussortiert. Dann rentiert es sich nicht mehr. Und die Kuh ist ungefähr 9 Monate schwanger. 2/3 der Schwangerschaft wird sie gemolken ungefähr. Es sind sehr viele Hormone, die ansonsten nicht im Gemälk vorhanden sind. Die sind schon allein aufgrund dieser Tatsache, dass schwangere Kühe gemolken werden in der Milch.
Viel Milch und Käse geben starke Knochen. Seit Jahrzehnten trichtet uns die Milchwerbung diese Botschaft ein. Das Calcium in Milchprodukten soll für eine gute Knochenstruktur sorgen und so der Osteoporose vorbeugen und den damit verbundenen Knochenbrüchen. Milchprodukte decken rund 1/4 unseres täglichen Nahrungsbedarfs. Wir müssten also demnach die besten Knochen der Welt haben. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Osteoporoserate ist in Ländern mit einem geringen Milchkonsum weit niedriger. Und bei uns steigt die Osteoporoserate trotz des hohen Milchproduktekonsums.
Milch. Echt stark.
Wahr ist vor allem, Milch enthält viel Calcium. 1,2 Gramm pro Liter. Das ist etwas mehr als die von den Ernährungsgesellschaften empfohlene Tagesmenge für einen Erwachsenen. Ist also alles okay, wenn man täglich 1 Liter Milch trinkt oder entsprechend viel Käse isst? Leider nein. Ernährungsforscher Markus Keller. Er leitet das Institut für alternative und nachhaltige Ernährung in Gießen.
Calcium heißt jetzt nicht gleich Milch, sondern Calcium und die Knochenmineraldichte hängt von vielen Faktoren ab. Und ein ganz wichtiger Faktor ist beispielsweise das Vitamin D. Sie können noch so viel Calcium in Ihrer Nahrung haben. Wenn Sie schlecht mit Vitamin D versorgt sind, können Sie dieses Calcium eben nur zu sehr geringen Anteilen oder überhaupt nicht ausnutzen.
Wie viel Calcium, das wir mit Milchprodukten aufnehmen, kommt dem Körper überhaupt zugute? Das ist hier die Frage. Beeinflusst wird dies einmal durch Vitamin D. Vereinfacht gesagt ist Vitamin D das Transportmittel, das Calcium in die Knochen bringt. Vitamin D-Mangel bedeutet Calciummangel in den Knochen. Und dann sind da die tierischen Eiweiße. Thomas Rau.
Zum Eiweiß ist es so, dass der Eiweißkonsum, der generelle Gesamtkonsum von Eiweißen in den letzten 50 Jahren sich mehr als verdreifacht hat. Man muss wissen, dass bei uns der Eiweißkonsum circa zu 1/3 bis fast zur Hälfte durch Milchprodukte gesättigt wird.
Thomas Rau spricht von einer Übereiweißung, die auch im Verdacht stehe, Diabetes zu fördern. Das überschüssige Eiweiß wird abgebaut, dabei entstehen Säuren, die sich mit dem Calcium verbinden und zusammen mit ihm ausgeschieden werden. Das fehlende Calcium holt sich der Organismus aus den Knochen. So trägt das zu viele Eiweiß zusammen mit einem nicht angepassten Calciumangebot aus der Nahrung zu einem Calciumverlust bei, auch zur Calciumentleerung der Knochen und damit zu Osteoporose. Maria Rollinger.
Von daher ist es so, dass diese hohen Calciummengen, also 1000 Milligramm oder 1500 Milligramm am Tag, das täglich, also das ist eigentlich ja, unverantwortlich in meinen Augen.
Calcium muss übrigens keineswegs aus Milchprodukten bezogen werden. Wegen der erwähnten Zusammenhänge empfiehlt Ernährungswissenschaftler Markus Keller pflanzliche Calciumquellen wie Sesammus, Mandeln und andere Nüsse, Grünkohl, Brokkoli, Sojamilch und vieles mehr. Und, so Keller,
körperliche Bewegung ist unheimlich wichtig für die Knochengesundheit. Wenn das auch schlechter wird, dann habe ich auch einen Einfluss auf die Knochengesundheit, einen negativen Einfluss.
Eine Frage bleibt nach dem kritischen Blick in den weißen Saft. Was nun? Antworten von Tierschützer Hans-Ulrich Huber, Ernährungswissenschaftler Markus Keller, Chefarzt Thomas Rau und von der Autorin Maria Rollinger.
Das Essen ist doch etwas vom Wichtigsten in unserem Leben. Das heißt ja Nahrungs- und Lebensmittel. Und da würde ich schon meinen, dass man von einem erwachsenen Mensch auch erwarten kann, dass er sich über die Art und Weise, wie ein Lebensmittel erzeugt wird, wo es herkommt, wie mit ihm umgegangen wird, sich informiert.
Aus gesundheitlicher Sicht, vor dem Hintergrund, was wir heute an wissenschaftlichen Daten haben, spricht meiner Ansicht nach sehr wenig gegen einen geringen Milchkonsum. Aber es ist auch unschädlich sozusagen, wenn ich die Milchprodukte weglasse.
Wir haben kranke Menschen, die zu uns kommen. Und von diesen sind 80% aller Patienten auf Kuhmilch-Lactoglobulin allergisch. Wenn ich ihnen dieses Allergen reduziere oder wegnehme, dann erholt sich das Immunsystem wieder. Und zum Herauskommen aus einer Gesundheitsstörung sage ich meinen Patienten, lassen Sie für einige Monate alle Kuhmilchprodukte einfach weg und dann schauen wir Ihr Immunsystem wieder an. Das ist ein Versuch, der sich einfach lohnt.
Essen ist eben nicht nur Privatsache, auch wenn das natürlich viele so ganz natürlicherweise so empfinden. Es hat globale Auswirkungen. Grundsätzlich empfehle ich, Bioprodukte zu kaufen. Wenn Sie tierische Produkte und auch pflanzliche Produkte kaufen, kaufen Sie Bioprodukte. Sie haben dann die Sicherheit, dass diese Produkte deutlich umweltverträglicher produziert wurden, dass sie in der Regel auch deutlich tierfreundlicher produziert wurden. Auch im Biobereich ist Tierhaltung kein Paradies, das muss man ganz klar sagen. Da gibt es Missstände und im System liegt das natürlich. Auch die Bio-Kühe werden irgendwann geschlachtet. Den Schritt, den man gleichzeitig mit einer Umstellung auf Bio gehen kann, ist einfach das Reduzieren. Also deutlich weniger tierische Lebensmittel konsumieren, anfangen bei Fleisch und Wurst, gerade aus gesundheitlicher Sicht ein sehr wichtiger Schritt. Und bei den Milchprodukten durchaus auch zu überlegen, dass ich dort reduzieren kann, Alternativen ausprobieren und sich ein vernünftiges veganes, vegetarisches Kochbuch kaufen oder verschiedene ausprobieren. Denn man weiß ja teilweise gar nicht, was soll ich denn kochen, wenn ich eben diese ganz traditionell verankerten Lebensmittel dann eben nicht mehr verwende oder nicht mehr so oft verwende.
Wollen wir weiter in diese totale Industrialisierung der Landwirtschaft hinein, ja? Oder aber wollen wir wieder zurück in eine doch etwas kleinteiligere Landwirtschaft, wo natürlich weniger produziert wird, aber wahrscheinlich qualitativ hochwertiger. Und wir müssen uns überlegen, wie organisieren wir das?
Mythos Milch. Sie hörten einen Kontext von Peter Jacki.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.